The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Und mit ihr, Carla. Heute zu Gast Nahtodforscher Dr. Wolfgang Knüll über eine neue Sicht auf das, was uns im Jenseits erwartet. Hallo, liebe Carla.
Hallo, lieber Chris. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt bisher.
Absolut, absolut. Wobei natürlich das heutige Thema lässt mich nicht los.
Mich auch nicht.
Ist das Thema für dich, was wir heute haben, nämlich das Thema Nahtod, ist das für dich etwas Ähnliches wie auch zum Beispiel ein vergangenes Thema mit den UFOs, wo du gesagt hast, das ist eigentlich eher sowas für Märchenbücher?
Nee, das ist tatsächlich was anderes, finde ich. Ich finde, Nahtoderfahrungen geht irgendwie näher an mich ran, weil irgendwie, finde ich, gibt es dafür noch mehr Beweise jetzt. Also als ich auch bei unserem heutigen Gast irgendwie reingehört habe, habe ich gedacht so, ja okay, es scheint ja schon wirklich nicht Beweise zu geben, aber immer Zeugen. Deswegen glaube ich, an sich kann da schon was Gutes dran sein. Und ich finde es auch einfach eine schöne Vorstellung. Also ich finde es nichts Beängstigendes, sondern ich finde es einfach so eine schöne Vorstellung. Deswegen will ich das, glaube ich, auch einfach glauben.
Ja, und ich finde es ja auch immer interessant, wie jetzt unser heutiger Gast ist ja auch Arzt und hat ja selbst die Erfahrung gemacht, wird er uns dann später berichten, hat sich also gar nicht am Anfang damit beschäftigt und ist dann darauf gekommen, sondern ihm ist einfach was passiert, in der Begegnung mit Patienten. Und dann ist er erst so langsam, hat es bei ihm so ein bisschen Klick-Klick gemacht, hat ihn natürlich irgendwie angesprochen und er hat sich weiter damit beschäftigt. Das ist ja nochmal anders, als wenn jetzt irgendein Hinz und Kunz kommt und sagt, im Übrigen, ja, so finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, wenn man das so am eigenen Leib erfährt, dann hat es wahrscheinlich einfach direkt viel mehr, es ist so greifbarer und dann kann man es sich halt auch besser vorstellen. Und gerade wenn dann jemand noch mit so einem medizinischen Aspekt rangeht, dann kann man das dem natürlich auch besser glauben einfach, als wenn das jetzt irgendjemand sagt. Also deswegen, in dem Moment, wo ich dann so auch, also wo er ja auch klar eindeutig ein Doktor, auch Mediziner ist, habe ich direkt gedacht, so, okay, das wird ja schon irgendwie ein bisschen wissenschaftlich fundiert sein. Und deswegen finde ich sehr interessant auf jeden Fall.
Absolut. Ich denke, natürlich ist es auch ein bisschen eine Glaubenssache. Ja. Und es wird ja auch teilweise eben auch, denke ich mal, abgelehnt von vielen auch Wissenschaftlern oder Ärzten. Aber natürlich, wie du jetzt am Anfang gesagt hast, in gewisser Weise gibt es einem ja ein bisschen Hoffnung, weil man natürlich, man möchte ja nicht, dass der Tod das Ende ist.
Ja. Nee, genau. Und ich meine, man kann das natürlich, glaube ich, auf eine christliche Art und Weise irgendwie deuten. Aber ich glaube, man muss es auch nicht. Ich glaube, man kann sich auch einfach drüber freuen und da trotzdem recht neutral dran gehen und jetzt nicht den Gott in der ganzen Sache suchen, sondern einfach sagen, ja, okay, gut, ich finde es einfach schön, die Vorstellung, dass da irgendwie nach dem Tod was auf mich wartet, egal ob das jetzt in eine Glaubensrichtung geht oder, keine Ahnung, einfach nur ein schöner Gedanke ist. Solange es einem damit besser geht und man nicht Angst vor dem Tod hat, denke ich, ist das wahrscheinlich ein guter Weg, einfach damit umzugehen.
Ja, das denke ich auch. Und also ich bin gespannt, was wir heute lernen. Und wir lassen ihn jetzt mal rein, Dr. Wolfgang Knüll. So, wir begrüßen Dr. Wolfgang Knüll in unserer Sendung. Herzlich willkommen, Herr Dr. Knüll, wir freuen uns.
Ja, ich freue mich auch, dass ich das Gespräch mit Ihnen führen darf. Es ist aus meiner Sicht das wichtigste Thema unserer Zeit. Leider viel zu wenig wahrgenommen.
Ja, Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben. Das kam 2023 raus, gell? Also ist relativ aktuell. Jetzt muss man erklären, Sie haben als Allgemeinmediziner gearbeitet, Ihr ganzes Leben lang. Sie sind selber auf das Thema Nahtod eigentlich erst drauf gestoßen worden, kann man sagen. Also Sie haben nicht danach gesucht, oder?
Entschuldigung, ich muss gerade mal husten. Also ich habe nicht nach dem Thema gesucht, natürlich nicht. Denn wenn Sie an der Universität lernen, dass ein Mensch bei Herzstillstand und Bewusstlosigkeit vollkommen weggetreten ist und nichts zu erinnern hat und dann reanimieren sie jemanden und der hat eine Erinnerung aus dieser Zeit, dann bringt das die Weltsicht einmal völlig durcheinander. Das war bei mir auch so, das ist schon fast 50 Jahre her. Ich habe diese Sache natürlich nicht geglaubt, weil ich der Wissenschaft geglaubt habe. Und bis 1982 hat sich daran eigentlich nicht viel geändert. Da kam ein Buch raus von einem Kardiologen, der solche Nahtoderfahrungen untersucht hatte. Und er kam zu dem Schluss, also da ist was dran. Seither habe ich anders über die Dinge gedacht, aber es gab natürlich keine wissenschaftlich begründbaren Untersuchungen. Natürlich nicht das wissenschaftliche Experiment, das man wiederholen kann, wo immer dasselbe rauskommt. Das eignet der Naturwissenschaft. Hier haben wir es mit Empirie zu tun und wir haben es vor allen Dingen zu tun mit subjektiven Erfahrungen und nicht mit objektiv messbaren. Eine Naturerfahrung ist in keiner Weise messbar. Und das schließt einfach die Naturwissenschaft, die von uns immer verlangt, von den Naturforschenden sozusagen einen Beweis vorzulegen. Das ist völlig unmöglich. Es gibt nicht den Beweis. Aber es gibt ganz viele Nachweise, Indizienbeweise, möchte ich mal sagen. Und dann kann man darüber etwas sagen. Aber das war begründet und fundiert erst ab 2001 der Fall, als der holländische Nahtodforscher Pim van Lommel eine große Arbeit vorgelegt hatte, bis heute die größte Arbeit dazu, die auch am besten statistisch ausgewertete. Und diese Arbeit, die hat mich dann tatsächlich, ja, kalt erwischt, möchte ich mal sagen. Und ich war eigentlich beglückt darüber, wirklich beglückt, dass die Nahtoderfahrungen jetzt als Tatsache anzusehen sind. Es gibt sie also. Und die Frage ist, was geht da vor? Und Van Lommel stellte auch gleich die richtige Frage dazu, nämlich, das ist Bewusstsein. Ja, und sein Buch erschien dann 2009 mit dem Titel Endloses Bewusstsein. Und genau das ist es. Nahtoderfahrungen sind nicht die Frage nach Tod oder so etwas, gar nicht. Es ist die Frage nach dem Lebendigen, das eben nicht stirbt und das etwas mit Bewusstsein zu tun hat. Die Frage also, was für ein Bewusstsein steht hinter den Nahtoderfahrungen? Und das fasziniert mich einfach, weil es da, ich möchte mal sagen, an die Quelle allen Wissens geht.
Das muss man natürlich auch wie erstmal denken können, habe ich das Gefühl. Also das heißt, Sie sagen auch, das habe ich in einem Interview eben gehört, da sagen Sie, man ist tot und das, was passiert, diese Nahtoderfahrung,
ja,
die ist sozusagen dadurch beweisbar, dass man ja eben in diesem Zustand tot ist, also dass das dass theoretisch da nichts ist an Bewusstsein.
Korrekt. Das ist das Problem, dass eben ein Bewusstsein besteht, wenn der Mensch sozusagen tot ist. Ja, es wird ja bestritten, dass die Menschen tot sind. Aber wenn Sie jemanden haben, der 20 Minuten lang weder reanimiert wurde, wo also keine Aktion an ihm vorgenommen wurde, und dieser Mensch während der 20 Minuten, wo sein Herz stillsteht, Ihnen aus diesen 20 Minuten einen Haufen Fakten erzählt, die von Zeugen bestätigt werden können, dann fragt man sich, was für eine geistige Dimension ist das, aus der berichtet? Denn mit den Augen wird er nicht sehen können, weil die abgeklebt sind. Er liegt unter einem Laken, die Augen sind abgeklebt, die Ohren sind zugestopft, da hört er eventuell Musik, aber er hört nicht das Gespräch der Menschen, die dort im Raum versammelt sind. Und er kann auch keineswegs mit wachem Hirn die Gedanken von all diesen Menschen lesen, denn das kann er auch, ja. Das sind alles merkwürdige Dinge. Was mich aber am meisten irritiert hat, war die Tatsache, dass die Menschen ein Lebenspanorama erleben. Und zwar vollständig und in der ganzen Länge der Zeit. Das heißt, in ein paar Minuten, die die Nahtoderfahrung ja nur dauert, werden Jahrzehnte in allen Einzelheiten erlebt und in voller Länge. Das ist in unserer Raumzeitdimension nicht möglich. Da muss man aus unserer Raumzeitdimension aussteigen. Und die Bilder, die erscheinen, erscheinen mit einer Geschwindigkeit von x-tausend pro Sekunde. Was leistet ein Gehirn, ein Auge? 18 Bilder pro Sekunde. Das kennen wir von Filmen. Danach werden die Bilder bewegt. Das sind tausende Bilder. Gleichzeitig, sofort und verfügbar. Auch das ist in unserer Raumzeitdimension oder als Leistung eines vom Gehirn produzierten Bewusstseins völlig undenkbar. Ja, und da sind wir immer noch bei den abgeklebten Augen und den zugestopften Ohren. Ja. Und wenn man diesen Fragen nachgeht, dann muss man sagen, dass Bewusstsein nichts mit dem Gehirn zu tun haben kann.
Also genau, der klassische Gedanke wäre ja, das ist ja das, was Sie eben angedeutet haben, also man liegt auf dem OP-Tisch und die Erfahrung, die man dann teilt, die teilt ja, glaube ich, auch nicht jeder, da kommen wir gleich noch zu, aber ja, die manche Menschen dann teilen diese Erfahrung, die haben sie erlebt, weil sie in so einer Art Dämmerzustand auf dem OP-Tisch liegen und aber das wäre die Theorie, wie man sich so ein bisschen Nahtod ja auch vorstellt, dass man wie in so einem Traum ist, oder?
Nein, Nahtod ist kein Traum. Träume haben keine Entsprechung in der Realität und Träume haben auch keine Zeugen. Mhm. Und die Menschen, von denen wir sprechen, die haben einen Herzstillstand. Und da haben sie nach 5 bis 6 Sekunden Bewusstlosigkeit und sie finden dann im EKG eine Strichlinie. Nach gut 30 Sekunden fällt das Gehirn aus und sie haben dann eine Flatline, wie gesagt, im EEG. Und man geht davon aus, dass dann eine Hirntätigkeit nicht mehr möglich ist. Reanimationen beginnen in der Regel so nach 3 bis 5 Minuten, wenn es gut geht. Oft erst später. Wenn Sie mal so einen Menschen gesehen haben, den können Sie kneifen, mit dem können Sie alles machen, er hat keine Reaktion mehr. Die Pupillen, Sie können den auf die Pupille fassen mit dem Finger, es wird nichts passieren. Und der soll dann als geistige Leistung des Gehirns eine solche Nahtoderfahrung produzieren, die, wie wir jetzt wissen, nicht in unserer Raumzeitdimension stattfinden kann. Und das bei geschlossenen Augen und, wie gesagt, abgeklebten Ohren. Das ist so einfach nicht vorstellbar.
Also was ich meinte, ist ja, dass wie ein Kritiker so argumentieren würde.
Ja, ja, ja.
Das meinte ich eigentlich, dass er ja im Grunde sagen, so würde ich es mir dann vorstellen, so wäre es erklärbar.
Ja.
So, jetzt ist es ja scheinbar nicht erklärbar. Die Erfahrungen der Menschen, die Sie getroffen haben oder von denen Sie eben gehört haben, sind aber nicht immer gleich, oder? Also es kommt nicht jeder, der, sagen wir mal, zurück ins Leben geholt wird, hat die gleiche Erfahrung gemacht, oder?
Ja, nein. Vorab, die Menschen werden nicht ins Leben zurückgeholt. Mhm. Wir denken, dass wir das tun. Aber die Entscheidung fällt auf der anderen Seite. Es wird gesagt, ja, das ist auch etwas. Welches Gehirn soll einem Nahtoderfahrer sagen, du kannst nicht hierbleiben, in dieser wunderbaren Welt, die offenbar wirklich sehr, sehr bestechend, liebevoll, von ungeheurer Liebe sein muss, du wirst zurückgeschickt. Du darfst nicht hierbleiben, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Ja, deswegen, das ist keine Hirnleistung, die zurückkommen. Ja? Und jede Erfahrung, die gemacht wird, ist individuell. Sie ist bezogen auf das eigene Leben, auf eigene Lebenserfahrungen. Es gibt dann keine Gleichheit. Der Mensch kehrt zu seiner Einzigartigkeit zurück, wenn er in diese geistige Welt eintritt.
Mhm.
Das ist auch kulturell vollkommen unterschiedlich. Es wird also ein Buddhist, der wird nicht Jesus begegnen oder Mohammed oder wem auch immer. Christen begegnen sehr oft Jesus, wenngleich die Vorstellung der Kirchen, sei man Hindu, Zeuge Jehovas oder was auch immer, niemand fragt danach, wie oft du mit dem Wachturm draußen gestanden hast, ob du immer zur Kirche gegangen bist. All diese Regeln der Kirchen, auch der Mohammedaner, der Buddha, es spielt alles überhaupt keine Rolle. Die einzige Frage, die dir da drüben gestellt wird, ist die, wie hast du in deinem Leben gehandelt? Hast du liebevoll gehandelt oder nicht? Ist die einzige Frage, die gestellt wird. Die einzige. Hinweg über alle Religionen, hinweg über alle Vorstellungen, die Menschen von irgendeiner jenseitigen Größe haben.
Aber darf ich mal fragen, wenn Sie sagen, also es gibt Menschen, die begegnen zum Beispiel Jesus.
Ja.
Heißt es, würde das aber nicht heißen, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch muslimischen Glaubens nicht Jesus begegnen kann, es geschieht nach seinem Glauben? Also letzten Endes, dass dann eben, was ja wieder eigentlich auch ein Kritiker fragen könnte, ist ja also dementsprechend, wie wir funktionieren, das ist auch das, was wir sehen und das, was wir erleben, ja?
Ich weiß es nicht, ob ein Muslim, also es gibt Berichte aus Indien, dass dort Menschen mit Nahtoderfahrung Krishna begegnen beispielsweise. Das heißt, der Name dessen, was man selbst als Gott ansieht oder bezeichnet, das ist individuell. Ja, nur das, was sie geraten dann auf der Gegenseite, in diese ungeheure, unüberwältigende Liebe, allumfassend, unvorstellbar, die als Göttliches dann angesehen wird, diese Entität, die ist für alle gleich. Da gibt es also auch kein Nirvana, ja? Das Nirvana ist sowieso vom Begriff her, sagt man, ist große Leere oder ähnliches. Nein, nein. Das Nirvana ist das, wovon wir alle nichts wissen können. Und da hinein geht man. Und da wird man dann wissen.
Jetzt sagen Sie großartige Liebe. Was sind denn Parallelen oder außerdem noch Parallelen, von denen Menschen berichten, was sie erleben?
Da kann man Folgendes sagen. Also, das sogenannte Tunnelerlebnis, das kommt wohl generell vor. Man nennt das Tunnelerlebnis, weil man tritt aus seinem Ich aus in diese andere Welt, die durch Zeugen bestätigt wird und kommt dann in einen manchmal ambivalenten Bereich. Ich glaube, dass dieser ambivalente Bereich auch schon etwas zu tun hat. Das ist meine persönliche Meinung, damit, wie man sein Leben selbst gestaltet hat. Ob das mehr dunkel ist oder mehr hell oder mehr warm oder mehr irgendwie unbestimmt, beängstigend auch. Da kenne ich eben auch viele Beispiele und ich kenne die Menschen dahinter. Und dann denke ich, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Mensch zuerst eine schwierige Erfahrung hatte und oder jemand anders, eine gute Freundin von mir beispielsweise, hatte dann eine Art oder Erfahrung. Ein ungeheuer liebenswerter Mensch, ein anderen zugewandter Mensch. Und die sagte, sie wäre in eine samtene Schwärze geraten. Samtene Schwärze. Schwarz und Samt, ja. Aber die wäre so warm gewesen, so wunderbar. Sie hätte da eigentlich immer bleiben wollen. Aber sie kam dann natürlich, ging dann weiter ins Licht. Dieser Tunnel, da gibt es am Ende dann irgendwo ein helles Licht. Und das wird zum absoluten Sehnsuchtsort. Die Menschen wollen dann dorthin, mit ihrem Geistwesen dorthin. Und sie geraten dann in diese Lichtwelt. Vorher haben sie oft ein Lebenspanorama, in dem ihnen alles gezeigt wird, was im Leben passiert ist. Alles. Eben jeden Einzelheiten, jeder Gedanke. Und man spürt alles, was man durch Taten, Worte und auch Gedanken jemand anders angetan hat. Man spürt den Schmerz derer, die man möglicherweise verletzt hat, mit denen man nicht liebevoll umgegangen ist. Und man erlebt auch sozusagen so etwas wie Bestätigung oder sagen wir Lob, wenn man sagt, ja, guck mal, da hast du etwas gut gemacht. Das war gut, als du das getan hast, jemand anders geholfen. Auch diese Dinge geschehen in der Weise. Man trifft auf Verstorbene. In der Regel sind das Menschen, die man kennt, die schon verstorben waren, die einen auch begleiten und einem dann sagen, hör mal zu, also du kannst hier nicht weitergehen. Da gibt es dann so eine Art von Grenze, die gespürt wird, die man auch sieht, ein Graben, kann alles möglich sein. Und wird gesagt, du darfst hier nicht weitergehen. Wenn du weitergehst, kannst du nicht mehr zurück. Und es kommt dann auch diese telepathische Stimme aus dem Off, die einem mitteilt, hör mal zu, du hast ja noch nichts zu suchen. Deine Zeit ist noch nicht gekommen, du musst zurück. Man wird zurückgeschickt. Manchmal geschieht es auch, dass man Verstorbene dort trifft, von denen niemand weiß, dass sie gestorben sind. Das ist natürlich völlig verrückt. Gibt es einen berühmten Fall, und das ist die Geschichte mit der weißen Krähe. Ja, wenn man beweisen will, dass nicht alle Krähen schwarz sind, reicht es, wenn man eine weiße beweist. Eine weiße. Karl Popper sprach immer von den weißen Schwänen und dem einen schwarzen Schwan. Wenn man den beweist, ist die Theorie, dass es das nicht gibt, die muss man dann verwerfen. Berühmter Fall, ein kleiner Junge, Eddie Cuomo heißt er, 9 Jahre alt, hat eine schwere Meningitis und er wacht nach mehreren Tagen aus dem Koma auf. Die Eltern haben am Bett ausgeharrt und sie sind überglücklich, ihren Sohn wieder sozusagen im Leben zu begrüßen. Und der ist euphorisch und sagt, ihr glaubt es nicht, ich war im Himmel, es war wunderschön. Und auch meine Schwester war da, es war großartig, sie zu sehen. Und meine Schwester, das ist das, was ich sagte, die Angehörigen, die Schwester hat ihm gesagt, du kannst aber nicht hier bleiben, du musst wieder zurück auf die Erde, ich bleibe hier. Und die Eltern sind bestürzt und erschrocken, denn die Schwester, die hat er da oben im Himmel getroffen, ja, aber die ist doch im College, wie kann das sein? Und der Arzt beruhigt dann die Eltern und sagt, hören Sie zu, Ihr Sohn hat Halluzinationen gehabt, das kam von diesem hohen Fieber und all diesen Dingen, vielleicht auch von Medikamenten. das rufen Sie einfach an und dann ist es gut. Und die Eltern rufen an, von zu Hause an, da klingelt aber schon das Telefon und man nimmt ab und ihnen wird mitgeteilt, dass die Tochter in der Nacht vorher tödlich verunglückt sei.
Oh Gott.
Das ist schwer zu erfinden. Ja, und es gibt andere Beispiele, wo ein kleiner Junge einen anderen kleinen Jungen trifft bei einer Nahtoderfahrung und der ihn freundlich anguckt und ihn spricht und erzählt seinen Eltern das auch. Ich habe da auch einen kleinen Jungen getroffen, der sah so und so aus und so weiter. Die Eltern brechen in Tränen aus und der Junge erfährt, dass er einen Bruder hatte, der vor seiner Geburt verstorben ist. Ja, also diese Dinge als Konstruktion eines Epiphänomens Gehirn anzunehmen, das erscheint mir, wie gesagt, ausgesprochen gewagt. Und ich bewundere mal die Ignoranz der Kritiker. Ich habe nichts gegen Kritiker, im Gegenteil. Wissenschaft geht um Diskussion, immer. Mhm. Aber man muss offenen Geistes diskutieren und sagen, pass mal auf, da sind diese Fragen. Und ich sage, nee, die Fragen wollen wir nicht. Wir interpretieren ja das so, wie wir wollen. Da gibt es noch eine Ente irgendwas im Gehirn, was das macht. Und damit ist die Sache für uns erledigt. Da zieht sich die Neurowissenschaft zu leicht aus der Affäre.
Und das, was Sie jetzt erzählt haben, das sind sozusagen berühmte Beispiele der Nahtoderfahrung.
Ja.
So kann man das sagen.
Das
wenn Sie jetzt, wenn Sie in, sagen wir mal, in den letzten 40 Jahren, als Sie sich einfach damit beschäftigt haben, wenn Sie mit Leuten gesprochen haben, die tatsächlich diese Erfahrung gemacht haben, haben Sie nach diesen Leuten auch gesucht? Also sind Sie auch irgendwo hingefahren und haben gesagt, okay, da ist irgendwie ein Beispiel? Oder sind die Leute zu Ihnen gekommen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Die Menschen kommen, also durchweg kommen die Menschen zu einem. Also die hören dann meine Vorträge oder haben ein Buch gelesen und schreiben mir dann, ja. Und die Leute, die Nahtoderfahrung hatten, die wissen alle, dass das, was ich geschrieben habe, wahr ist, dass das stimmt. Und zwar wortwörtlich so. Und dass es daran keinen Zweifel gibt. Die bestätigen das alles. Das krasseste Beispiel dazu war bei einem Vortrag, das war noch zu Zeiten von Corona. Da habe ich einen Videovortrag gehalten und konnte dann die Menschen alle auf dem Bildschirm sehen. So wie jetzt hier oben Sie drei hier oben sehen kann. Und da fiel mir ein junges Paar auf, wo die Frau sehr, sehr unruhig war. Und die rückte zu uns ihren Mann rüber und dann wieder zurück und hin und her. Und ich habe während des Vorstands gesagt, die sollen mal zuhören. Ja, aber die brauchte nicht zuzuhören. Denn als die Diskussion dann begann und wir sprachen, wurden Fragen gestellt, das kommt immer so. Ja, ist das denn richtig? Warum ist das kein Traum? Ja, weil er Entsprechung in der Wirklichkeit hat, weil es Zeugen gibt. Für Zeugen gibt es keine Träume. Für Drogen gibt es auch keine Träume, die kann man auch. Halluzinationen bei Drogen, es gibt keine Zeugen für Drogenträume. Und dann solche Fragen werden gestellt und dann war die Diskussion zu Ende und ich dachte, ja, wunderbar. Und der mich einführende Mensch hat gesagt, ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Und dann sagt die junge Frau, Moment, ich habe noch eine Frage. Und dann stand sie auf und sagte wortwörtlich, ich will Ihnen mal was sagen. Und mein Eindruck war, holla, was kommt denn jetzt? Ich dachte vielleicht gleich, alles Quatsch und alles Unsinn, was Sie erzählt haben, das gibt's dann auch. Und dann sagt sie, alles, was Sie erzählt haben, alles, was Sie gesagt haben, stimmt. Ich hatte eine Nahtoderfahrung. Das ist das Wunderbarste, was einem passieren kann. Ich hatte das kürzlich wieder bei einem Vortrag, wo ich dann in den Raum gefragt habe, hatte jemand vielleicht von Ihnen eine ähnliche Erfahrung? Ich sage, Sie müssen da überhaupt nicht sprechen. Ich weiß, wie schwer das ist, weil man sofort von anderen angeguckt wird, als hätte man sie sozusagen nicht alle. Und wenn das dann geschieht, dass so ein Mensch sagt, ja, ich hatte eine Nahtoderfahrung und die erzählen ihre Nahtoderfahrung dann eben, dort eben auch dieses Lebenspanorama, das Licht, diese ungeheure Liebe, dann kann ich Ihnen sagen, dann können Sie im Saal eine Stecknadel wirklich fallen hören. Ja.
Glauben Sie denn an das Prinzip einer Seele?
Ich glaube, dass wir die Begrifflichkeiten zusammenfassen können. Bewusstsein ist eine Geschichte, die stammt aus der Neurowissenschaft, auch der Philosophie. Ja, Bewusstsein als größtes Rätsel, wie Chalmers das nannte. Geist, da sind wir bei der Psychologie, aber Geist meint auch Bewusstsein und Seele, das ist das, was die Religionen für sich dann so zusammen ansprechen. Aber im Grunde genommen sprechen wir da über das Gleiche. Geist, Seele, Bewusstsein, das ist für mich nur eine gegen bei den verschiedenen Religionen, ein Mohammed, ein Jesus, ein Krishna, das sind für mich verschiedene Ausdrücke für eigentlich für das Gleiche. Das ist meine persönliche Sicht.
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn man generell dann überlegt, im wissenschaftlichen Kontext werden ja immer alle Begrifflichkeiten irgendwie definiert, weil dass man einfach einen allgemeinen Begriff hat für etwas. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, wenn Sie so davon erzählen, würden Sie denn sagen, man müsste das Wort Tod neu definieren und da diese Nahtoderfahrung irgendwie mit reinnehmen? Oder würden Sie sagen, das kann man so lassen?
Tod ist nur der Verlust der Anatomie.
Okay.
Tod ist nur der Verlust der Anatomie. Wenn wir weitergehen und sprechen dann über das Bewusstsein, sollen wir das jetzt tun? Ja, dann, das ist ein bisschen eine andere Richtung. Wenn wir Bewusstsein, Seele und Geist sprechen, lass mir das ganz kurz. Ich will noch kurz einen wichtigen Gedanken einfügen. Im Jahr 2024 erschien eine Arbeit von Sascha Placo und der ging es um Suizidenten. Das heißt Menschen, die einen Suizid begangen hatten, aber ihn überlebt hatten, und er hatte 123 Fälle, das ist eine ganze Menge, aus den letzten 20 Jahren zusammengetragen von Menschen, die eine Nahtoderfahrung während ihres Suizidversuches hatten. Ich habe immer gedacht, die Menschen wurden besonders bestraft, weil eigentlich ist es eine fürchterliche Geschichte, die sie anstellen, denn sie hängen ihren Angehörigen, die zurückbleiben müssen, einen Mühlstein um den Hals, den sie ihr Leben lang nicht loswerden. Für mich ist deswegen Selbstmord, ja, ist glaube ich das, wo ich den Begriff Sünde noch einmal einführen würde, weil ich keinen besseren dafür weiß. Und das ist aber nicht so. Nein, die Selbstmordversuche werden genauso empfangen im Jenseits wie alle anderen. Es wird ihnen ihr Leben vorgeführt und gesagt, hör mal zu, ja, hier, schau mal, wie du gelebt hast. Ja, und es wird ihnen dann eindeutig gesagt, du bist hier viel zu früh dran. Und dann kommt der zweite Satz, der für meine Begriffe auch entscheidend ist. Dein Leben gehört dir nicht. Du hast es dir nicht gegeben und du darfst es dir nicht nehmen. Welches Epiphänomen Gehirn soll das bitte entscheiden? Das ist auch unmöglich. Und wenn wir da über Bewusstsein reden und stellen fest, dass die Nahtoderfahrungen aller Menschen Ähnlichkeiten aufwand, allergrößte Ähnlichkeiten, unabhängig von Religion. Ein Indianer, der mit Manitou zu tun hat, der hat halt eine andere Vorstellung von Gott. Das macht aber nichts, denn die Entität, die am Ende steht, ist immer die gleiche. Und wenn wir über dieses Bewusstsein reden, in das dann alle eingehen, und stellen uns vor, dass dieses Bewusstsein aber nicht in uns ist, sondern dass die Anatomie sich das Bewusstsein sozusagen leiht aus der Ewigkeit. Und wir alle aber diesen Draht noch zu dieser Ewigkeit haben. Aber der Zugang zu diesem Bewusstsein, der ist limitiert. Limitiert durch unser Gehirn. Und da wir qua DNA alle verschieden sind, ist die Erfahrung von Bewusstsein, die jeder von uns macht, subjektiv macht, nicht objektiv, subjektiv macht. Für sich ist immer eine andere und individuell. Und alles, was sie erleben, ist individuell und erklärt im Umkehrschluss auch, warum jede Nahtoderfahrung individuell sein kann oder sein muss, weil jeder Mensch ja eine andere DNA hat und andere Erfahrungen in seinem Leben macht und. Ja, aber den Draht zu dieser anderen Seite da, den besitzen wir alle. Und die Quantenphysik, die kennt die Situation, die nennt diese diese Welt da drüben nennt sie nicht Lokalität. Das ist etwas, wo es keinen Ort gibt, keine Zeit. Wir sind da, ich möchte mal sagen, gewissermaßen vorm Urknall. Das ist Quantenphysik. Ja? Die Quantenfelder, die Quantenwelt ist eine, die wir nicht beobachten können. Sie ist eine Welt der Möglichkeiten, dessen, ja, da sind wir in einer ganz anderen Dimension. Verwirre ich Sie jetzt sehr?
Nein, also Also mich jetzt nicht so. Ich meine, das ist immer so natürlich, wenn man dann sagt, wie in Quantenphysik, wenn man das mit reinbringt, ja. Man muss natürlich ein bisschen diesen Hintergrund haben, was das bedeutet, was Quantenphysik bedeutet letzten Endes. Und dann wird es natürlich für manche wird es dann immer schwierig. Oder die denken dann, oh, jetzt wird es geschwurbelt. Da kommen jetzt gleich noch die Aliens kommen noch dazu. Quantenphysik ist im Grunde ja einfach nur eine wissenschaftliche Entdeckung, die man teilweise kann man das schon nutzen. Also Computer funktionieren auch so, aber letzten Endes ist das Phänomen dahinter, dass man in eine Welt hineingetaucht ist oder die man quasi entdeckt hat, die parallel oder mit unserer eigenen Welt verbunden ist, die aber nicht messbar ist. Also das heißt, sagen wir mal, ein Quantenteilchen ist hier, aber gleichzeitig auch dort. Und dann ist eben die wissenschaftliche Sicht darauf, dass man sagt, im Grunde, das sagten Sie ja auch, sind alle Möglichkeiten da. Also das Quantenteilchen kann theoretisch überall sein. Und das widerspricht unserer normalen Sicht auf die Welt oder unserer bisherigen Sicht auf die Welt so. Und Sie meinen, dass das eine mit dem anderen was zu tun hat. Also Sie sagen im Grunde, dass letzten Endes die Naht oder die Erfahrung, die wir in dem sogenannten Jenseits, so wie wir das nennen, dort eben machen, dass wir dort in einem Zustand sind, in dem wir dann theoretisch auch alle Möglichkeiten haben?
Ja, ich stimme Ihnen zu. Also ich habe fantastische Schützen bekommen. Die Annahme, dass diese Geschichte zusammenhängt, die stammt von Van Lommel. Der sagte auch schon, in dieser Nichtlokalität. Nichtlokalität ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Ich habe immer gern das Beispiel von den beiden Teilchen. Dieser Versuch ist 2018 gemacht worden. Man hat ein Lichtteilchen aus 8 Milliarden Lichtjahren Entfernung genommen, ein anderes aus der anderen Richtung des Universums 12 Milliarden Jahre. Man hat diese beiden angeguckt und hat festgestellt, die waren irgendwie miteinander verbunden. Wie stellt man das fest? Man prüft eines in seiner Polarisation und das andere nimmt sofort die andere Polarisation ein. Up and down. Ja, das heißt, die beiden wissen voneinander. Beide haben vorher keinen Zustand. Aber wenn sie den Zustand des einen feststellen, dann wissen sie, aha, wenn das up ist, muss der andere down sein. Und sie gucken nach und es ist so. Das heißt, diese 20 Milliarden Lichtjahre, die dazwischen liegen, die werden in 0, nix instantan überbrückt. Hm. Das geht auch nicht in unserer Raumzeit. Die ist ja mit 300.000 pro Sekunde begrenzt. Das heißt, Milliarden Lichtjahre sofort. Und das nennt die Quantenphysik Nichtlokalität. Da ist also ein Bereich, in dem Raum und Zeit, wie wir das kennen, überhaupt nicht existieren. Hm. Ja? Es gab mal ein Zusammentreffen von berühmten Physikern, unter anderem Anton Zeilinger, mit dem Dalai Lama. Und der Dalai Lama stellte die Frage, die habe ich einem Physiker auch mal gestellt, ob es nicht sein könnte, wenn diese Verschränkung, so nennt die Physik das, diese Verbindung von Teilchen, wenn die vor dem Urknall alle zusammen waren, alle ganz dicht zusammen, Singularität nennt die Physik das. Ja, alle zusammen waren. Ob die nicht alle voneinander noch wissen könnten. Und da hat Anton Zeilinger weise gelächelt, hat gesagt, das könnte durchaus sein, aber es gäbe kein Experiment, das zu beweisen. Hm. Ich habe die Frage auch mal einem Physiker gestellt und der hat zu mir gesagt, das ist Quatsch. Ja, so ungefähr antwortet die Medizin, wenn sie Natur der Erfahrung und Bewusstsein vom Gehirn losmachen wollen. Ja, dann sagen die auch, das ist Quatsch. Dann sagen sie, ja, können Sie das mal begründen? Nein, das wollen wir gar nicht, das ist Quatsch. Aus. Ja. Aber es gibt gerade auch jetzt aus 2023, 2024 aktuelle Unterstützung, und zwar von Federico Faggin. Jetzt sagt man, wer ist das denn? Nun ja, Federico Faggin ist Quantenphysiker und kein geringerer als der Erfinder des Mikrochips und des Touchscreen. Und die ganze moderne Technik ist Quantenphysik. Ohne die nicht denkbar. Ohne die Wellenfunktion von Schrödinger könnte man das alles vergessen. Das würde nie existieren. Ja, wir würden hier jetzt hier so nicht miteinander sitzen. Mhm. Und Faggin sagte, er hätte so lange über dieses Problem nachgedacht, über das Problem des Bewusstseins. Und der war mehr oder weniger Agnostiker, will ich mal sagen, grob gesagt. Und hoch erfolgreich, Multimillionär, hatte alles. Aber er sagt, er wäre nicht zufrieden gewesen. Irgendwas hätte ihm gefehlt und er hat gesucht nach einer Antwort. Und irgendwann ist ihm klar geworden, er hatte wohl auch so eine Art, ich will das mal, Transzendenzerfahrung, von der spricht er auch. Da ist ihm klar geworden, dass die Quantenfelder, die den Hintergrund von allen bilden, dass diese Quantenfelder bewusst sind. Die sind bewusst. Das heißt, ja, Bewusstsein ist immer Bewusstsein hat immer was mit Information zu tun. Es sind Informationsfelder. Es ist alles dort drin gespeichert, ist dort alles vorhanden. Quantenfelder sind bewusst. Und wenn Sie das umkehren, den Gedanken, dann heißt das, Bewusstsein ist ein Quantenfeld. Und diese Quantenfelder gehen überall hindurch, auch durch uns hindurch. Ja, sie sind eben unabhängig von dem, was wir Universum nennen, sondern die durchdringen alles. Und wenn das klar ist, oder wenn man sich das klar macht, dann kann man sich vorstellen, wie leicht es sein muss, aus diesem Feld des Bewusstseins sozusagen einen Ableger zu schaffen in das Gehirn. Ja, einen Ableger. Ich glaube nicht, und deswegen wir Bewusstsein werden wir auch nicht mit irgendwelchen Instrumenten oder sonst wie messen oder nachweisen können, weil Bewusstsein immateriell ist. Es wird jetzt durch für kurze Zeit an die Materie gebunden. Ich denke auch, dass das nur möglich ist, auf dem Wege, Roger Penrose hat das mal angedacht, wird diskutiert, dass bei uns im Gehirn auf einer tiefen Ebene in Mikrotubuli Quantenzustände sein müssen. Es ist inzwischen auch durch die Biologie nachgewiesen, durch die Quantenbiologie nachgewiesen, dass Zustände, Quantenzustände auch in lebendigen Systemen existieren können und müssen. Bei Rotkehlchen hat man es nachgewiesen und so weiter. Das heißt, wir müssen in eine ganz andere Richtung denken. Mhm. Bewusstsein bedient sich der Anatomie und in dem Moment, wo wir sterben, wird dieses Bewusstsein zurückgezogen mit all seinen Erfahrungen, die die Anatomie gemacht hat. Aber der Tod ist immer nur der Tod der Anatomie. Es ist nicht der Tod der geistigen Entität Mensch.
Aber ich muss noch mal darauf eingehen, was eben die Carla auch meinte, diese Definition oder so eine Art neue Definition von Tod, dass man, die Medizin lässt das aber eigentlich gar nicht zu, oder?
Die Medizin drückt sich darum. Die will damit eigentlich nichts zu tun haben, weil der Tod, sie hat, ist natürlich sehr einfach, wenn man Leben und Tod auf diese Weise einteilt. Ja? Man kann auf diese Weise dann auch den Tod sozusagen eingrenzen und feststellen, dass es auch einen Hirntod gibt. Ja, einen Hirntoten hat noch niemand beerdigt. Ja, den Begriff Hirntod gibt es, weil es eine Transplantationsmedizin gibt. Ich bin gegen die Transplantationsmedizin, gleich vorab zu sagen, ich bin da kein Kritiker. Aber man muss wissen, und das ist eben auch wirklich sehr bemerkenswert, dass mit beispielsweise einem Organ bei einer Transplantation wird Bewusstsein mit übertragen. Bewusstsein ist aus meiner Sicht, und das kristallisiert sich immer mehr heraus, auch wenn wir jetzt davon sprechen, dass Bewusstsein übertragen wird mit einem Organ. Bewusstsein ist in allen Zellen. Ich glaube, dass Bewusstsein ein Kennzeichen des Lebendigen ist. Damit meine ich auch die Flora und Fauna da draußen. Bewusstsein ein Zeichen des Lebendigen ist. Nur das, wo kein Bewusstsein drin ist, das bezeichnen wir als Tod. Aber das ist nur der Verlust des Bewusstseins. Tod ist eine Bezeichnung für etwas, wo Bewusstsein etwas Lebendiges verlassen hat. Aus. Ja? Das ist das, wie ich Tod sehen würde. Aber Tod ist nicht das Ende des Lebendigen. Das Ende des Lebens ist es schon, aber nicht das Ende des Lebendigen.
Aber warum aus Ihrer Sicht wehrt sich denn die Medizin dagegen, eben das zuzulassen, diesen Gedanken, weil man letzten Endes nicht dazu kommen kann, es zu beweisen? Oder also weil?
Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich glaube, wie gesagt, wir wären gut beraten, wenn wir da weiterdenken würden und uns nicht so groß machen. Ich weiß nicht, warum die Medizin das tut. Ich glaube, sie haben Angst davor, dass sie ihre Paradigmen alle ändern müssen. Es passt ja alles so schön, der Tod ist das Ende. Ja, das passt alles so schön und das ist, die Medizin hat sich immer unheimlich gedrückt, bis wirklich die Beweise auf den Tisch lagen. Eines der berühmtesten Beispiele ist Louis Pasteur, der die Impfung erfunden hat, also gegen Tollwut-Erfindung erfunden hat. Und man hat den niedergemacht. Er war kein Arzt. Ja, er war kein Arzt. Also solche Leute können wir sowieso nicht ernst nehmen. Und hinterher kam die Medizin angekrochen und bot ihn einen Ehrendoktor an. Ja, als dann klar war, was er geleistet hat. Oder Semmelweis mit der Desinfektion. Ja, die Leute wurden niedergemacht und fertig gemacht, weil man sich an seine Dinge gewöhnt habe. Es hat was mit Macht zu tun. Es ist die Macht der Autoritäten. Karl Popper, wie gesagt, ist da auch sehr kritisch und sagt eben, die Autoritäten wären mit das Schlimmste, weil sie sich gegenseitig decken, damit sie ihre Vorstellungen nicht ändern müssen.
Naja gut, und dann auf der anderen Seite ist es auch so, also ich kann jetzt nur von Deutschland sprechen, weil wir jetzt hier leben, dann geht man natürlich auch in eine Art spirituellen Zustand oder in einen Zustand, in dem man etwas glauben muss, was man vielleicht noch nicht so beweisen kann.
Nee, da muss ich direkt widersprechen.
Gerne.
Also ich gehe niemals in einen spirituellen Zustand. Ja, sondern man kann die Dinge alle begründen und an den Grenzen, von denen wir eben gesprochen haben, wo die Quantenphysik uns hilft und uns Erklärungen liefert, wie es möglicherweise sein könnte. Ja, da gibt es, die können die Quantenphysik in dem Sinne ja auch nicht wirklich beweisen, die können sie nur indirekt, weil wir können ja nicht dahin. Aber mit der Verschränkung, da sind wir schon sehr weit. Also da kann man nicht mehr zurück sagen, nee, das gibt es nicht. Diese Verschränkung wird ja genutzt jetzt für Quantenkryptographie beispielsweise. Ja, die wird also genutzt. Gibt eine technische Anwendung, die nachweist, diese Geschichte mit der Nichtlokalität, die stimmt. Ja, und das Meer der Möglichkeiten, die Potentialität, wie die Physik das nennt. Ja, wo die Dinge eben als mögliche vorhanden sind, bevor sie bei uns in der Wirklichkeit landen. Ja, wenn sie in der Wirklichkeit gelandet sind, dann beobachten wir sie. Dann messen wir, dann haben wir was, da haben wir Elektromagnetismus und ähnliches, all das haben wir. Wenn wir das Gehirn messen, was messen wir? Elektromagnetische Wellen messen wir. Wir messen nicht eine Nahtoderfahrung. Wir messen immer das, was wir messen können. Fergin hat dazu auch sehr klug bemerkt, hat gesagt, das Bewusstsein hat die Mathematik entwickelt und erschaffen. Und etwas, was von Bewusstsein erschaffen wurde, das kann nicht umgekehrt das Bewusstsein beweisen. Es wäre ja quasi so, als würde man das Auto fragen und sagen mal zu, erklär uns mal den Ingenieur. Ja, das ist nicht denkbar. Ja.
Mhm. Wobei man natürlich auch sagt, bei Mathematik stellt man sich ja auch die Frage, wurde es eben erfunden oder entdeckt? Also das ist ja auch nochmal so das Ding.
Da muss man sagen, das ist erfunden, nicht? Ja, das ist eine Entdeckung ist es nicht. Erfunden, eine Erfindung, die zufällig passt, die aber dann dauernd an irgendwelche Grenzen stößt, weil dann eben man merkt, dass es ein Konstrukt ist. Und vielleicht kennen Sie auch Gödels Theorien, dass die Mathematik eben nicht vollständig bewiesen werden kann. Ja, es gibt da, wie gesagt, diesen endgültigen Beweis auch nicht. Es gibt überall diese Grenzen, ja. Die Quantenphysik ist eine Grenze, ja, wo man merkt, also da können wir nicht hin. Ja, wir können mit der Mathematik auch nicht alles beweisen. Die Nahtoderfahrung ist auch eine Grenze, wir können nicht dorthin. Aber alle Dinge, die, wenn wir das in der Gesamtschau sehen, weisen darauf hin, dass es da irgendeine Entität gibt, irgendetwas gibt, ja, wo alle Informationen, das ist das, was die IT-Wissenschaft, Information, alle Information ist irgendwo vorhanden. Wir holen sie in die Realität. Wir holen sie mit einem Gedanken in die Realität. In dem Moment, wo ein Gedanke entsteht, der noch nie gedacht wurde, ist ein Quantenvorgang beendet und er landet in der Realität.
Aber da muss ich mal fragen, wenn es jetzt für die breite Masse sozusagen beweisbar wäre, dass es ein Leben nach dem Tode gibt.
Daran gibt es keinen Zweifel.
Ja, aber wenn es die breite Masse sozusagen erreichen würde, also wenn das in den Nachrichten kommen würde, würden sie sagen, ja, also wir haben herausgefunden, es ist ja so, aus Ihrer Sicht, das würde die Gesellschaft doch nachhaltig verändern. Also wie würden wir denn dann alle leben? Das wäre ja die Frage dann, finde ich. Wir würden ja dann ganz wahrscheinlich ganz anders mit unserem Leben umgehen. Möglicherweise vielleicht auch nicht mehr so dass wir uns nicht mehr so verantwortlich fühlen dafür, oder?
Moment.
Weil wir sagen, es kommt ja eh später wieder, das bin ja dann eh wieder.
Nein, 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 das ist umgekehrt zu sehen. Wir würden viel verantwortlicher leben müssen, weil alles, was wir tun, sollte dann auf irgendeine Weise, das ist das, was uns die NATO der Erfahren sagen, Es sollte vor der Liebe Bestand haben können. Das heißt, Zorn, Wut, Hass, Selbstsucht, Egoismus, alle diese kleinlichen Dinge, all das, Gewalt gegen irgendjemand, das hätte keinen Sinn. Und man müsste davon ausgehen, dass einem das, was man da anstellt, dann hinterher im eigenen Leben vorgeführt wird. Und dass man selber auf eine Weise leidet, wie derjenige, dem man etwas angetan hat. Es würde ein riesiges Umdenken stattfinden.
Aber wie eine Hölle wäre das dann, oder?
Die Hölle machen wir uns ganz allein durch unser Handeln. Die Hölle gibt es nur durch unser Handeln. Es ist nicht, dass es da eine Hölle gibt per se, die da vorgesehen ist. Oder ein Fegefeuer oder ähnliches. Die Hölle machen wir uns ganz allein durch unser Handeln. Das zeigen die Beispiele auch der negativen Erfahrungen. Die gibt es ja auch. Ja? Es gibt in Deutschland ca. 2 bis 3 Millionen Leute, die solch eine Erfahrung gemacht haben. Wenn Sie mit denen sprechen, die würden mir nicht widersprechen. Die würden sagen, ja, wir wissen gar nicht, wovon Sie sprechen. Das ist doch völlig klar. Das ist doch völlig in Ordnung. Ja?
Ich finde das ja schon interessant, weil letzten Endes ja trotzdem immer wieder diese Parallele zur Religion trotzdem aufkommt, indem man zum Beispiel sagt, wenn du ein redliches Leben lebst, dann kommst du in den Himmel und wenn du nicht, dann kommst du ins Fegefeuer oder in die Hölle und dann wird dir das alles vorgeführt, was du falsch gemacht hast, ist ja letzten Endes auch das, was Religionen predigen.
Sie haben völlig recht. Das habe ich anfangs nicht gewollt. Ich habe mich dagegen gewehrt. Das ist die alte Geschichte, da kommt dann irgendwann wieder der Jesus um die Ecke, nicht? Ja, das hat mich wirklich sehr irritiert. Ich will nochmal sagen, ich war in so jungen Zeiten war ich Atheist. Danach, nach 1982, nach Sabum, würde ich mal sagen, war ich Agnostiker. Und ich würde mich heute wirklich für einen gläubigen Menschen halten. Die Nahtoderfahrenen erzählen, und da kann ich nicht von weg, ich kann da tun lassen, was man will. Die erzählen von dieser Liebe, es ist die Botschaft des Evangeliums. Wohlgemerkt, wir haben auch in anderen Religionen gleiche Botschaften von Liebe. Ja, der Rumi beispielsweise um das Jahr 1200 sagte, Liebe wäre die Grundlage aller Dinge. Ja, keinem Menschen ein Leid anzutun, sagt der Buddhismus. Ja, also das ist alles Leben zu achten. Ja, das sagt der Buddhismus. Und wir haben in allen Religionen diese Ähnlichkeiten. Ja, wo man merkt, aha, ja, die Liebe hat eine ganz große Bedeutung und wir haben das Leben zu achten. Woher haben wir dieses geheime Wissen? Woher kommt dieses Wissen? Ja, das kommt irgendwo, ist vielleicht aus der Verbindung, die man zur anderen Seite hat. Das kann ich nicht sagen. Aber dieses Wissen, dieses, ja, ich will mal sagen, intuitive Wissen, das an irgendein a priori könnte man da dann auch einführen, ja, dieses intuitive Wissen, das ist etwas, was dann in den Nahtoderfahrungen aufscheint. Und der Auftrag, den wir auf Erden haben, ist der wohl, Liebe zu lernen. Das heißt, Liebe zu lernen in unserem Leben, bis wir, so sagt es der Schweizer Burkatzmann, eine tiefe Nahtoderfahrung, bis wir vielleicht irgendwann mal mit dieser großen Liebe verschmelzen können.
Hm.
Ja, das.
Also ich meine, natürlich stelle ich mir auch die Frage, woher oder warum natürlich Religionen solche Parallelen aufweisen. Auf der anderen Seite sagt man auch, könnte man theoretisch als Kritiker auch sagen, na gut, das sind letzten Endes auch Anleitungen für Gesellschaften, um in einem gewissen Rahmen zu handeln. Also wenn ich jemanden sage, wenn du das machst, kommst du in die Hölle, dann funktioniert er vielleicht besser und es ist nicht Sodom und Gomorra, dass letzten Endes alle sich gegenseitig niedermetzeln, weil sie denken, wir kommen mit dem Zustand der eigenen Existenz sowieso nicht klar. Also ich gebe dem Ganzen einen Sinn. Und dann sagt natürlich vielleicht die eine Religion, gute Idee, mache ich auch. Also so, das wäre natürlich dieser Gegenentwurf. Also ich will damit gar nicht Ihre Aussage aushebeln, nur letzten Endes, das könnte natürlich auch stattgefunden haben. Ja.
Das ist ein rationalistischer Gegenentwurf, der durchaus was für sich hat, der aber übergeht, dass die Nahtoderfahrenen uns eindeutig mitteilen, dass ihnen klar gesagt wird, dass ihr Handeln auf Erden, das heißt liebevoll zu handeln, dass das die Prämisse aller Dinge ist. Und du kommst in die Hölle. Nein, du machst dir deine Hölle. Du machst sie dir. Das ist der Unterschied. Es gibt keine Hölle per se. Es gibt keine Hölle per se. Es gibt eine Hölle durch mich, die ich mache. Raymond Moody sagte mal, er möchte sich nicht vorstellen, was die großen Nazi-Verbrecher nach ihrem Tode hätten durchmachen müssen. Es gibt eine, ich sage das sage ich allerdings mit Vorsicht, eine Nahtoderfahrung, bei der jemand gesagt hat, er hätte Adolf Hitler gesehen. Dort unten, der hatte auch eine negative Nahtoderfahrung, die dann positiv wurde, als er sozusagen sich besonnen hat, gesagt, oh, was war ich für ein fürchterlicher Mensch, was war ich für ein schlechter? Und die Erkenntnis, die erlöst ihn aus dieser fürchterlichen Situation. Das scheint auch so zu sein, wenn man seine Fehltaten einsieht, bereut sozusagen, wir können das dann Reue nennen, ja, und dann sagt, oh, was habe ich da gemacht, ja, dann kann es durchaus sein, dass man aus dieser Situation rauskommt. Das wird gesagt. Aber der hatte den Adolf gesehen, ich sag das mal so, und Adolf war immer noch da. Und alle Menschen, denen er Böses angetan hatte, defilierten sozusagen an ihm vorbei. Das sind Millionen. Das kann dauern, nicht wahr? Vielleicht ist es dann irgendwann zu Ende. Ja? Vielleicht hat Adolf dann auch gelernt. Ich sage das mal so ganz salopp dahin. Ja, aber die Hölle, die gibt es nicht. Die Hölle machen wir uns selber. Das ist etwas, was wir durch unser Handeln bewirken.
Ich habe jetzt noch eine ganz andere Frage, nochmal ein bisschen quasi zurück. Und zwar hatte ich, als ich mir ein Interview von Ihnen angeschaut hatte, hatte ich unten auch mal in die Kommentare geschaut, was denn da so Meinungen dazu sind oder so. Hm. Und dann hatte eine Dame geschrieben, dass sie behandelt hatten, also dass sie irgendwie bei Ihnen war und geschrieben, dass sie unheimlich dankbar war, dass sie quasi mit ihren Nahtoderfahrungen ernst genommen worden ist. Und da ja. wollte ich jetzt noch mal ganz kurz fragen, wie ist denn für Sie das Gefühl, wenn Sie quasi natürlich zu einer gewissen Nische, also gehören, dass das nicht die breite Masse so sieht, sondern dass sie daran forschen und quasi auch Beweise, also oder quasi Zeugen dafür haben, dass es Nahtoderfahrungen gibt. Und wie schön ist denn dieses, also wie fühlt sich das denn an, wenn sie dann Menschen helfen können, einfach allein, dass sie zuhören und sie ernst nehmen? Das muss doch ein unheimlich tolles Gefühl sein, oder?
Also, was man damit tut, ist auch diesen Menschen ein bisschen Vertrauen geben in diese Welt und im Umkehrschluss, was ich immer gesagt habe, die vornehmste Aufgabe eines Arztes ist immer, und das ist die allererste, Angst zu nehmen. Menschen Angst zu nehmen. Das war die Prämisse meines Handelns in meiner Praxis zu allen Zeiten. Und wenn ich einem Nahtoderfahrenen zuhöre, überhaupt wenn ich einem Menschen zuhöre, ja, und dann Vertrauen vermittle, dann nimmt ihm das ein bisschen von Sorge und Angst. Ja. Das empfinde ich schon. Aber viel mehr empfinde ich eine ungeheure Dankbarkeit, wenn Menschen sich mir öffnen und mit mir sprechen und ihre Nahtoderfahrung mit mir teilen. Das ist ein ungeheures Erlebnis. Und ja, es entsteht eine eigenartige Atmosphäre. Die hatte ich auch jetzt zuletzt, da waren wir, war das Treffen der Nahtoderfahrung, Netzwerk Nahtoderfahrung Deutschland. Und wenn Sie da mit den Leuten zusammen sind, das sind alles Wissende. Und da muss man nichts mehr erklären. Die verstehen das alles. Und wir reden ja nicht von Esoterik. Da wird nicht Om gemacht oder irgendeine Schale rausgeholt und ein Klang oder ähnliches, sondern es geht da um die Fakten. Was kann man wirklich dazu sagen? Ja, nicht im Sinne einer Naturwissenschaft, aber wissenschaftlich begründet. Die Psychologie wäre nicht existent, weil sie ist keine Naturwissenschaft. Ja. Die Geist Sozialwissenschaften, was wollen wir mit Sozialwissenschaften? Es ist keine Wissenschaft, müsste die Naturwissenschaft eigentlich sagen. Aber da hat man weniger Zweifel. Nur wenn es um Nahtoderfahrungen geht, da wären die Zweifel dann ganz groß, weil man müsste in der Medizin umdenken. Wenn Sie jemanden haben, der vor Ihnen im Koma liegt, ja, in einer Intensivstation, dieser Mensch ist noch vollständig vorhanden. Als Geistexistenz, die Anatomie, die mag demoliert sein, wie auch immer. Aber der Mensch ist als Ganzer immer noch vorhanden. Es gibt ein Beispiel einer Frau, die hörte, wie ein Arzt mit ihrem Mann an ihrem Bett steht und die unterhalten sich darüber, dass man die Geräte doch abschalten sollte. Und der Mann kann aber nicht, ja, sagt der Arzt, ihre Frau, die wird ein Leben führen wie eine Zimmerpflanze. Das ist so ein stehender Begriff in Amerika. Ein Leben wie eine Pflanze, ja. Es wird nichts mehr sein an ihrem Leben und sie hört alles das. Sie hört das alles. Sie bekommt es mit. Denn der Mann kann sich kann sich nicht entschließen und sagt, nein, wir versuchen es noch ein bisschen. 3 Monate später wacht sie auf und sagt, der schrecklichste Moment wäre gewesen, als sie gehört hätte, dass man die Geräte abschalten will, denn sie wollte ja noch da bleiben, sie wollte zu ihren Kindern zurück. Das ist keine Nahtoderfahrung in dem Sinne. Aber auch in Nahtoderfahrung gibt es diese Erlebnisse, wo Frauen sagen, nee, ich kann noch nicht hierbleiben, ich möchte nicht hierbleiben, ich möchte zurück zu meinen Kindern. Manche Leute werden gefragt, gesagt, ja, willst du hierbleiben, willst du zurück? Vielleicht haben sie auf Erden ein Leben geführt, das so vollendet, liebevoll und so war, dass man sagt, du, pass mal auf, du hast eigentlich den Sinn deines Lebens erfüllt, du kannst hierbleiben. Ja? So würde ich das eigentlich bei den meisten sehen, die sterben, die wirklich ein vollendetes Leben haben und sterben, glaube ich, dass dann das einfach ein Übergang ist, der dann völlig ohne Not ist. Und wenn man zu früh dran ist, dann kann es sein, dass gesagt wird, hör mal zu, du bist noch nicht dran, du musst dein Leben noch vollenden.
Ich glaube ja auch so ein bisschen, dass wir natürlich auch in so einer Gesellschaft leben, in der es möglicherweise noch nicht in der Mitte angekommen ist, dieses Thema, weil wir auch zeitgeistig, glaube ich, uns ja auch so ein bisschen die Welt von vorne bis hinten erklären. Also wir sagen, da war der Urknall und dann kam das und dann kam das und jetzt ist das. Und das ist so alles sehr rational eigentlich erklärt. Und deswegen, da passt das ja eigentlich gar nicht rein, weil wir in so einer Art Aufklärungszeit ja auch leben und ich glaube Angst auch ein bisschen haben. Wie für uns wäre das vielleicht eine Art Rückschritt, also dass wir dann wieder anfangen an irgendwelche Wunder zu glauben, ja. So, das glaube ich, ist ein großer Grund. Also, dass wir sagen, die Wissenschaft ist so eine große Erkenntnis und so ein großer Schritt für uns und wir wollen nicht mehr zurück in so ein Glaubensmuster.
Das ist ja kein Schritt zurück. Ich glaube, das ist,
Die Kritiker, ja.
Für die Kritiker, das kann sein, ja. Die haben Angst vor der Erkenntnis. Das sollte man nie haben. Man sollte nie Angst haben vor einer Erkenntnis. Hätte die Physik so große Angst gehabt vor der Quantenphysik, dann gäbe es heute keine Fernseher, keine Laptops und all dies alles gäbe es nicht. Ich glaube, dass alle Erkenntnis, alle Wissenschaft zu jeder Zeit, ja, wenn sie entsteht, wenn sie in die Welt kommt, dass das nicht unbedingt ein Zufall ist. Ich glaube in der Richtung nicht mehr an Zufälle, weil den Nahtoderfahrungen wird teilweise die Zukunft vorhergesagt und sie tritt ein. Das ist auch völlig unbegreiflich. Es gibt zu viele Beispiele, zu viele weiße Krähen, was das angeht, um das zu verneinen. Ja, der erschütterndste Fall war der von Mary McNeil, die eine tiefe Nahtoderfahrung hatte, die dann zurück sollte, weil sie im Leben noch eine Aufgabe hat, eine Ärztin, Oberärztin, glaube ich, Orthopädie, Chirurgie hat die gemacht und der wurde gesagt, ihr Sohn würde mit 18 Jahren an einem Unfall sterben. Sie wusste, dass das geschehen würde. Sie wusste, sie könnte nichts dagegen machen. Welchen Sinn das bitte haben soll, das weiß ich auch nicht. Den Sinn des Lebens, das ist die nächste Frage. Ja, den kann ich Ihnen nicht erklären. Ich weiß, dass mein Leben hier den Sinn hat, liebevoll zu handeln. Das weiß ich. Und das versuche ich zu machen. Aber ich glaube nicht, dass die Nahtoderfahrung und das Bewusstsein der Nahtoderfahrung, dass wir heute so weit, ich will nicht sagen erklären, aber begreifen, verstehen können, dass das unser Leben irgendwie schlechter machen sollte. Wir behalten ja die ganzen Erkenntnisse der Wissenschaft. Wir stellen nur fest, wir sind nicht der kleine Gott der Welt, ja, der so wunderlich ist wie am ersten Tag, wie Goethe im Faust sagt, ja, sondern dass wir eine Existenz haben und dass wir eine Verantwortung haben. Drehen wir das ganz kurz zurück und sagen wir, wenn wir wüssten, alles Lebendige, Fauna, Flora, wir, steht in einem Zusammenhang, in einem tiefen inneren Zusammenhang mit dem Bewusstsein, aus dem wir alle kommen, aus dem die Welt entstammt, das Universum entstammt, würden wir nicht vielleicht anders mit unseren Mitlebewesen umgehen, anders mit unserer Umwelt, anders mit dem, was uns umgibt? Ist das nicht ein Aufruf, die Welt zu ändern? Würden wir die Welt so ausbeuten, würden wir, das ist die Denkweise, materialistisch, reduktionistisch so weitermachen können? Ich denke nicht, dass wir das tun könnten. Wenn wir materialistisch denken, dann sagen wir, wir berufen uns auf die Wissenschaft, ja, reduktionistisch, wir können alles erklären, wir wissen Bescheid. Ja, dann gibt es kein Denken, aber dann gäbe es eben auch keine Quantenphysik. Alle Erkenntnis ist, wie Popper mal sagte, vorläufig und sie hat kein Ende. auch das, was ich sage, ist möglicherweise falsch. Wird irgendwann gesagt werden, so in der Form kannst du das nicht sagen. Aber bestimmte Grundlagen dessen, was man vortragen kann zu Nahtoderfahrung, das ist ganz, ganz schwer abzuweisen.
Also ich glaube, das, was Sie sagen, eben, das ist vielleicht ja unsere Welt, dann, wenn wir feststellen würden, dass alles zusammenhängt, das würde vielleicht unsere Welt oder unser Zusammenleben verbessern. Auf der anderen Seite, das ist auch, was ich vorhin meinte, wenn also eben das Thema Nahtod in der Mitte der Gesellschaft angekommen wäre und jeder würde davon wissen und davon ausgehen, dass es ein Leben nach dem Tode sozusagen gibt, dann glaube ich, hat das aber auch was mit der eigenen Intelligenz, möglicherweise auch emotionalen Intelligenz zu tun, wie ich mich dann eben auf diesem Planeten verhalte weiterhin. Weil ich kann mir halt auch vorstellen, dass es eine große Masse an Menschen gibt, die vielleicht nicht so sehr über diese emotionale Intelligenz verfügen, sich also nicht reinversetzen können in einen Zustand, wo gesagt wird, wenn du was Schlechtes tust, dann wird dir das wieder wie ein Spiegel vorgehalten. Also können das nicht reflektieren und denken einfach nur, ja, es geht ja sowieso weiter und hausen dann wie die Hunden, nichts gegen Hunden, aber hausen dann einfach hier, machen, was sie wollen quasi, weil sie denken, es geht sowieso weiter. Das heißt, ich finde so ein Reglement sozusagen, auf was wir uns geeinigt haben, ist vielleicht auch im Zustand der allgemeinen Intelligenz, die auf diesem Planeten herrscht, gar nicht so verkehrt. Weil dann müsste man den Menschen zu sehr vertrauen. Weil alle müssten ja, wissen Sie, wie zum Beispiel ein Astronaut, der sieht den Planeten Erde von außerhalb, kommt auf die Erde und ist verändert. Und sagt, wenn man das sieht, wenn man hauchdünn die Atmosphäre sieht, man geht ganz anders damit um. Dann sagen die Menschen hier, ja, das ist cool. Aber sie können es nicht richtig verstehen, weil sie noch nicht da oben waren. Das meine ich so, ja.
Sie haben völlig recht. Eine Nahtoderfahrung von außen zu verstehen, das ist unmöglich. Ich habe keine gehabt, aber ich erlebe dann, wenn die Menschen mir davon berichten, dann sehe ich die Veränderung bei ihnen. Ja, und das macht mich dann sehr, sehr demütig. Das ist das Problem des Erfahrens. Ja, Erfahrung kann man nicht lernen. Sonst hätten wir längst aus der Geschichte gelernt. Ja, aber man muss die Erfahrung immer machen. Deswegen machen wir in der Geschichte immer die gleichen Fehler machen, immer denselben Unsinn nochmal. Ja. Rechtsruck und was weiß ich, obwohl man eigentlich weiß, alles Unsinn, alles Quatsch, Verbrechen. Ja, trotzdem machen wir denselben Quatsch normal, weil man schon wieder vergessen hat. Die Erfahrung ist nicht gemacht worden. Ich glaube nicht, dass wir die Errungenschaften des Abendlandes, der Aufklärung, dass man die über Bord werfen sollte, über Bord werden muss. Man muss das integrieren. Ich glaube auch dieser Lernprozess, der Lernprozess bis zu, sagen wir mal, einer eigentlich fantastischen Einrichtung wie unserer westlichen Demokratie. Ja, mit allen Schwächen, die das hat. Wir sehen das ja. Dass man das nicht über Bord werfen muss, sondern dass man die Idee der Nahtoderfahrung, die uns sagt, hör mal zu, dein Leben ist mehr als irgendeine ephemere Geschichte, die hier mal eben stattfindet, sondern du hast hier eine Aufgabe und die Aufgabe besteht darin, so liebevoll mit deinen Mitmenschen umzugehen, wie es geht. Diese Aufgabe, die hast du zu erfüllen und das ist nicht aus dem luftleeren Raum, sondern ist etwas, was das Leben ergänzen kann, was es erweitern kann, um deinem Leben einen besonderen Sinn zu geben. Es ist eigentlich die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Welchen Sinn hat mein Leben? Mein Sinn, der Lebenssinn besteht darin, so liebevoll mit seinen Menschen umzugehen, wie nur möglich. Das ist die Aufgabe. Und was daran, wenn man sozusagen die Gedanken der Aufklärung und dem beibehält, auch die Gedanken der griechischen Philosophie, es gibt ja auch den christlichen Platonismus und sowas alles, wenn man die Gedanken der Philosophie beibehält, ja, und da gibt es überall Denkströmungen auf der ganzen Welt, vom Zen-Buddhismus bis über die indischen Mystiker, die alle auf dieser Ebene irgendwo liegen. Was mir an dem christlichen Gedanken gefällt, ist der, dass er nicht passiv bleibt. Das heißt nicht, ich ziehe mich als Mönch zurück und meditiere von morgens bis abends, sondern er verlangt die aktive Tat. Ja? Nächstenliebe üben, das gefällt mir. Ich meditieren tue ich auch, aber meditieren als alleinige Aufgabe von morgens bis abends. Ja, und wenn es geht, als Bettelmönch rumzulaufen, um dann mir etwas zu erbetteln von jemand anders, damit ich weiter meditieren kann, das würde ich nicht für eine Lebensaufgabe halten. Nun bin ich anders sozialisiert. Vielleicht wäre ich da als Mönch in irgendeinem Kloster. Ich weiß es nicht. Ja, ich kann das nicht sagen. Aber wenn wir das integrieren, alles integrieren und zusammenfassen, dann ist die Idee eines Lebens, bei dem wir begreifen, dass es die Hölle nicht gibt, sondern dass wir sie uns selber machen. Und wir müssen uns nur umgucken, was auf der Welt gerade los ist, dann wissen wir, was es heißt, die Hölle selber machen. Das würde sich vielleicht ein bisschen ändern. Ich mache mir da keine Illusionen. Es gab eine Zeit, 1000 Jahre her, Mittelalter, ja, da glaubten die Menschen alle tief, kauften Ablassbriefe dann später und ähnliches. Waren die Menschen da besser? Nein, waren sie nicht. Ja, sie hatten alle ihre Schwächen und glaubten, wie gesagt, es gibt da dann irgendeine Vergebung. Ja, vielleicht gibt's die, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur eins, dass wir uns durch unser Handeln unsere Hölle selber machen. Wenn wir die Erkenntnis mitbekommen und begreifen, denn die Naturerfahrungen erzählen uns das, ja, dann könnte sich vielleicht auf dieser Welt ein bisschen was zum Besseren ändern. Die Schritte sind immer klein, aber man muss anfangen.
Ja, und ich glaube auch das, was Sie eben vertreten und Ihr Leben ja auch gewidmet haben, ist, glaube ich, auch etwas, was dieser rationalen Welt, in der wir leben oder in dieser rationalen Gesellschaft eben etwas entgegensetzt, sage ich mal. Ja, und eine gewisse Hoffnung auch entgegensetzt, weil es gibt natürlich, und ich habe auch in meinem Leben schon viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, na gut, wenn man dann halt tot ist, ist man tot. Und das war's dann. Und das ist ja eine sehr nüchterne Ansicht, die mit einem selber ja auch was macht. Also wenn ich davon ausgehe, und da könnte ich dann genauso im Übrigen auch verantwortungslos handeln, weil ich natürlich denke, ich bin ja dann eh tot. Dann ist ja egal, was ich eigentlich mache. Und dann ist natürlich die Verantwortung, weil dann danach noch was kommt, das ist für mich natürlich eine größere Herausforderung, mein Leben nach gewissen Regeln zu leben. Aber ich glaube eben, dass es in unserer Gesellschaft schon sehr, sehr wichtig ist, dass es Menschen gibt wie Sie, die sagen, da gibt es noch mehr, um einfach diese Hoffnungslosigkeit letzten Endes ja auch loszuwerden, in der sich ja manche Menschen tatsächlich befinden, weil sie es so gelernt haben, also wie Schulmedizin und sagen, ja, dann ist es halt so. Ja, und das ist ja eigentlich sehr, sehr schade, weil man dadurch auch, glaube ich, eine gewisse Lebensqualität ja auch verliert, wenn man glaubt, dass alles hat hier im Grunde keinen großen Sinn. Ja.
Da stimme ich Ihnen vollständig zu. Das ist das, was Federico Vergin auch umtrieb. Ja, Vergin sagte, er hätte alles gehabt. Geld, Erfolg, alles. Und er war geschult, eben auch aufgrund der Physik, und war eigentlich mehr oder weniger, wenn nicht Agnostiker, aber in die Richtung Atheist. Ihm fehlte da immer irgendwas. Ja, und dann hatte er auf einmal ein Transzendenzerlebnis gewesen, auch mit dieser Lichterscheinung. Und auf einmal war ihm klar, wie alles zusammenhängt. Ja, das war also ein Erweckungsmoment, der war naturwissenschaftlich auf der einen Seite, weil es ihm Erkenntnis brachte, und für ihn persönlich eine Art von Erlösung. Ja, das bringt einen weiter. Der dialektische Materialismus, der darauf fußt, dass alles Materie ist und wir sind eine Materie gebunden, der erlaubt ihnen alles. Das können Sie sich zurzeit angucken, wenn Sie in den Osten schauen, ja, oder wie Stalin gehaust und ähnliche. Wenn Sie dem Materialismus verbunden sind und sagen, alles ist durch Materie erklärbar. Die Materie kann übrigens selbst nicht durch die Materie erklärt werden. Das ist schon der Widerspruch in sich. Also am Anfang steckt schon der Fehler. Dann kann man alles tun und alles lassen, denn mit der Materie ist Schluss.
Ja.
Aber es ist nicht Schluss mit der Materie, wie wir feststellen können. Es gibt zu viel Nahtoderfahrene. Es gibt zu viel Zeugen dafür. Also man kann das nicht mehr abweisen. Ja, es gibt diese andere Welt. Und ich sag nur mal, eine Instanz, die zurückschickt, die eine Entscheidung trifft und sagt, du gehst zurück. Ja, an anderer Stelle wird einem Menschen gesagt, der eine negative Nahtoderfahrung hat, aus der er erlöst wird und wird dann in die helle Welt gebracht. Er sagt, ich habe das eigentlich gar nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, in die helle Welt zu gehen. Ich war so ein schlimmer Mensch. Er nennt sich selbst ein egoistisches Asshole. Ich übersetze das jetzt nicht. Ja, so nennt er sich. Und er wird geleitet, in dem Falle ist es Jesus, der ihn leitet. Und telepathisch, wie das da alles, es läuft alles telepathisch, aber auf der anderen Seite, hört er dann von dem den Satz, du gehörst zu uns, du gehörst nicht dorthin, also dorthin, wo Dunkel, Hölle und ähnliches ist, in das dunkle Leben, du gehörst zu uns. Und dann kommt ein fundamentaler Satz, der heißt, wir machen hier keine Fehler. Wir machen hier keine Fehler. Und eine Nahtoderfahrung bei Herzverstand und Bewusstlosigkeit ist ganz einfach und ganz leicht zu erklären, wenn Bewusstsein kein Hirnprodukt darstellt. Das umgekehrt zu tun, Bewusstsein als Hirnprodukt darzustellen, das ist fast unmöglich. Das ist fast unmöglich. Ich will Ihnen noch ein Beispiel sagen, eine junge Frau, die auf der anderen Seite war, diese ungeheure Liebe erlebte. Bo Katzmann sprach von der Liebe, es sagte, es wäre wie der Gang zum ersten Rendezvous seiner allerersten großen Liebe. Man ist voll bis zum Rand oben hin. Und er sagte, dieses Gefühl wäre es, aber 1000 Millionen Mal, unvorstellbar. Der hat sein Leben da auch geändert. Aber diese junge Frau erlebt diese Liebe und sie will nicht zurück. Aber ihr wird gesagt, eigentlich solltest du zurück, dein Leben ist noch nicht erfüllt. Und sieh, was du verpasst. Und dann wird ihr ein Film gezeigt, eine Art Film. Und sie sieht einen sehr großen, blonden Mann mit 2 kleinen Kindern, ein kleines Mädchen, ein etwas älterer Junge. Das Mädchen hüpft mit Zöpfen gebunden neben dem Mann. Und sie erkennt, das wird ihre Familie sein. Und sie sagt, ja, also das möchte ich aber dann doch. Und dann geht sie zurück. Und sie heiratet einen Basketballspieler, 2 Meter und, ja, und hat 2 kleine Kinder. Ja, schwer zu erfinden, so etwas. Ja, und es gibt der Beispiele eigentlich zu viele. Oder eben, ich spreche nochmal von den Toten, die gestorben sind, von denen es keiner weiß. Ja, es sind, oder die Suizidenten, denen gesagt wird, dein Leben gehört mir nicht. Welche Instanz im Kopf soll das entscheiden?
Aber haben Sie nicht auch mal gesagt, dass man sozusagen, gab es nicht auch Beispiele von Menschen, die wie mit einem anderen Wissen zurückgekommen sind? Also die dann irgendwie, die wurden dann, weiß ich nicht, Hirnchirurg oder so, obwohl sie sowas, oder konnten eine andere Sprache lernen? Sowas kennt man doch auch, gell? Ja. Also konnten eine andere Sprache, nicht konnten sie lernen, sondern sie konnten auf einmal eine andere Sprache sprechen.
Ja.
Sowas gibt es auch.
Da ist man, wir müssen davon ausgehen, dass in dieser anderen Welt, wir reden von der Welt der Potentialität, wir können den physikalischen Begriff nehmen, aber es ist auch der Allwissensraum, ist der Allwissensraum. Alles ist dort vorhanden und alles ist deshalb möglich. Es ist alles möglich. Die Menschen sprechen auch davon, dass sie dieses Allwissen haben. Sie sprechen von diesem Allwissen, aber es geht verloren. Nur in ganz seltenen Fällen bleibt so ein klein bisschen was übrig. Der bekannteste Fall ist eigentlich wahrscheinlich Raja Benamur, davon berichtet Penny Satori. Die hatte tiefe Einblick in die Quantenphysik, ja, und fand das ungeheuer faszinierend. Ja, sie hat das dann hinterher nicht studiert, ja, das nicht, aber sie hat eine Arbeit abgeliefert an der Universität über Quantenphysik und die Professoren, die das gelesen haben, die waren bass erstaunt, haben gesagt, das könnte eigentlich niemand verfassen, der nicht Quantenphysik studiert hätte. Ja, und es waren wohl einige Vorhersagen, die sie da in dieser Arbeit getroffen hat, ja, weil sie einfach das aufschreiben wollte, was sie da mitbekommen hat. Einige Vorhersagen, da musste man erstmal nachlesen, ob die auch stimmen können. Ja, die waren dann auch richtig. Ja, also es gibt diese Geschichte. Das ist ja auch alles nicht neu. 1900 habe ich das jetzt hier liegen. Ja, hier ist es. Ja, Alan Turing, ja. 1952 spricht Alan Turing davon, Telepathie, Telekinese, wir kennen das alles. Wir kennen alle diese Dinge. Wir wissen, dass es das gibt. Telepathie, sagt Alan Turing. Aber wir kümmern uns nicht darum. Es bringt uns durcheinander. Ja, es bringt uns durcheinander. Und deswegen vernachlässigen wir das. Diese Fragen sind 70 Jahre nach Alan Turing, sind diese Fragen nicht nur zu stellen, sondern sie sind beantwortbar. Sie sind nicht bis ins Einzelne erklärbar. Wir können eine Nahtoderfahrung nicht erklären. Sie ist subjektiv, sie ist nicht objektiv, wir können sie nicht erklären. Aber es gibt unheimlich viele Anhaltspunkte. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Indizienprozess, wo dann die Zeugen aufmarschieren. Es gibt so viele Zeugen, dass wenn ein Richter ein Urteil zu fällen hätte, dann würde es ihm sehr leicht fallen, dieses Urteil zu treffen. Und das heißt, die Nahtoderfahrungen sind real. Unsere Aufgabe im Leben hier ist, liebevoll zu handeln, so liebevoll zu handeln, wie es nur möglich ist, und sich klarzumachen, dass weder der Tod das Ende ist, noch dass es eine Hölle gibt, außer der, die wir uns selber machen. Eine andere gibt's nicht.
Ja, und das ist ja eine sehr, sehr schöne Botschaft letzten Endes. Und das ganze Thema ist natürlich super spannend. Und es ist wirklich sehr, also ganz toll, Ihnen zuzuhören. Und ich habe da großen Respekt auch vor Ihrer Arbeit. Ich finde es auch faszinierend, dass Sie wirklich auch, es muss Sie ja wirklich auch selber sehr stark angesprochen und gepackt haben. Nicht jeder Mediziner beschäftigt sich ja dann so intensiv mit diesem Thema. Und damit haben Sie ja etwas Großartiges geleistet und sind.
Nein. Ich habe da gerne den Satz. Schauen Sie, es gibt einen wunderbaren Spruch von Lichtenberg, Georg Lichtenberg, dem Aphoristiker, der sagte: Die Genies brechen die Bahnen und dann kommen die schönen Geister und ebnen die Wege. Ich bin ein Schöngeist. Ich ebne die Wege. Ich habe, wie gesagt, die Gnade, möchte ich das wirklich auch nennen. Der Begriff Gnade, der ist in dem Zusammenhang, muss man nicht religiös denken. Einfach die Gnade, dass einem etwas widerfährt, ja, etwas Wunderbares, dass mir irgendwann aufgegangen ist, dass das vielleicht meine Aufgabe im Leben ist, über diese Dinge nachzudenken und das einfach mal aufzuschreiben, zusammenzufassen, was es so gibt. Das denke ich, ja, so.
Ja, und apropos, da weisen wir natürlich gerne nochmal auf Ihr Buch hin, Nahtoderfahrung, Blick in eine andere Welt heißt es. Wir verlinken das hier, das kann man sich gerne bestellen, dann auch bestimmt noch mehr darüber erfahren, über das Thema. Und bestimmt, da werden wahrscheinlich auch Zeugenberichte noch mehr dabei drin zu lesen sein, oder?
Ja, natürlich.
Denke ich mir.
Ja, ja.
Das denke ich mir. Herr Dr. Knüll, wir danken Ihnen sehr, dass Sie so freudig erzählt haben. Ist, wie gesagt, es war sehr, sehr interessant. Und wir wünschen Ihnen alles Gute. Ich habe gehört, dass Sie auch irgendwie gesagt haben, irgendwann möchten Sie auch ein bisschen mit diesem Thema abschließen. Ist das richtig?
Abschließen. Ich arbeite zurzeit an einem Buch. Es ist eine Art Nachfolgebuch des ersten. Das erste Buch war eigentlich nur dazu da, einfach mal zusammenzufassen, was man auf wissenschaftlich basierter Weise eigentlich sagen kann. Was kann man aussagen, ohne dabei rot zu werden und zu sagen, wir sind hier bei Om und wir sind hier in irgendeiner anderen Welt. Nein, bringen wir die Fakten zusammen und tragen wir das vor, was man sagen kann. Das war der erste Teil. Der zweite Teil, über den ich jetzt schreibe, der basiert auf dem ersten, da geht es eben um Bewusstsein. Was ist das für ein Bewusstsein? Wie können wir Bewusstsein weiter erklären? Da fließt dann auch das ein, was Fergin gesagt hat und ähnliches. Daran arbeite ich noch. Das fasziniert mich noch. Wenn ich das abgeschlossen haben werde, dann ist sicherlich Schluss mit diesem Thema. Aber nicht mit meinem Handeln. Ja, ich bin auch in der Hospizbewegung engagiert. Ja, besuche dann alte Menschen. Da lese ich jetzt neuerdings in einem Altenheim vor, weil die da niemanden hatten und ähnliches. Ja, es sind die kleinen Dinge. Wir müssen nicht die großen machen, die können wir nicht machen, nicht gleich die Welt verändern wollen. Aber die eigene kleine Welt verändern, sein eigenes kleines Leben ein bisschen verändern in Bezug auf liebevolles Handeln, das kann, glaube ich, jeder von uns machen.
Ja, und das ist ein sehr schönes Schlusswort. Herr Dr. Knüll, alles, alles Gute für Sie und vielen, vielen Dank für Ihren heutigen Besuch.
Alles Gute für Sie.
Ja?
Ich danke Ihnen, das war eine sehr schöne Möglichkeit, über dieses wirklich sehr, sehr wichtige Thema zu sprechen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Gerne.